Nils, Gott und die Welt. Positive Gedanken, christliche Hintergründe und alles, was uns bewegt.
Sand, Sand, überall Sand, Gestrüpp und Geröll. Tagsüber brennende Hitze und eisige Nächte. So ist die Wüste. Wüsten gibt es auch andere. Alle Regionen ohne oder mit wenig Vegetation nennen wir Wüste. Das Volk Israel zog 40 Jahre durch die Wüste. Jesus zog sich nach seiner Taufe im Jordan zurück in die Wüste, um sich vorzubereiten auf sein öffentliches Tun. Die Wüste ist leblos und gefährlich, lebensbedrohlich, aber sie ist auch Schutzraum, eine Zone ohne Zeit und Zugriff durch andere. Die laute Welt, das hektische Leben, die vielen Ansprüche an uns selbst und durch andere haben dort keinen Ort. Trotzdem ist die Wüste ohne jeden Komfort ein einsamer Ort, an dem man mehr überleben als leben kann. Solche leblosen Bereiche kennen wir, solche Zonen unseres Lebens, in denen wir zwar ganz für uns sein können, aber uns aber zugleich einsam fühlen. Und es gibt Zeiten, in denen alles Leben, die Lebensenergie wie weg zu sein scheint, die Hitze des Tages uns auszubrennen scheint, Oasen nur als Fata Morgana existieren. Die Wüste ist kein Ort zum Leben, aber oft führt der Weg zum Leben durch die Wüste. Ein junger Mann ist er, als seine Eltern sterben. Mit 20 Jahren stehen seine Schwester und er alleine da. Am Nil waren sie zusammen eine kleine Bauernfamilie gewesen, dort in Ägypten. Die Wüste kannten sie, sie war nicht weit weg. Das, was über einen Mann aufgeschrieben worden war, der als kleines Kind in Ägypten mit seinen geflüchteten Eltern gelebt hat, das hat die Bauernfamilie am Nil auch fasziniert. Sie lernten immer mehr über Jesus und lernten ihn im Glauben kennen, als sie sich dazu entschieden, getauft zu werden. Antonius übernahm früh den Hof seiner Eltern und war für seine kleine Schwester da. Jetzt waren er und seine Schwester allein, ihre Eltern waren tot und Menschen, die an Jesus glauben, wurden vielerorts verfolgt. Auch er wird zu einem Flüchtenden, er flieht, Antonius flieht in die Wüste. Er sucht nach einem Ort, auf den die ausufernde Lebensart seiner Zeit keinen Einfluss hat. Seine Schwester hatte er vorher bei einer Frauengemeinschaft von Gott geweihten Jungfrauen untergebracht. Am Rande der Wüste wohnt Antonius zunächst in einer Hütte und später in einer Grabkammer. Der Gedanke an das Sterben, an das Verlassen dieser Welt, wie er sie bisher kannte, hatte viele Wurzeln in ihm geschlagen. Täglich sterbe ich, so hatte Paulus diese Lebenshaltung im 1. Korintherbrief in Worte gefasst. Täglich war sich Paulus und so auch Antonius rund 250 Jahre später klar, jeder Tag kann mein letzter sein. Das gilt natürlich nicht nur für Zeiten der Verfolgung. Jeder Tag kann mein letzter sein. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. So betet Mose zu Gott im 90. Psalm. Antonius hält sich jeden Tag vor Augen, dass sein Leben in wenigen Stunden zu Ende sein könnte. Das verändert ihn, macht ihn zu einem weisen Menschen. Antonius muss immer wieder auch vor vielen Menschen fliehen, die von seiner Weisheit lernen wollen. Er lebt am Nilufer und später in der arabischen Wüste. Asketisch will Antonius leben, ganz einfach und ganz bewusst will er sein Leben führen, unabhängig von dem, was uns Menschen in Abhängigkeiten bringen will. Wenig Nahrung, wenig Schlaf, viel Nachdenken und innerer Kampf bedeutet für ihn der neue Lebensstil als Mann der Wüste, als gläubiger Mann in der Einsamkeit. Antonius findet Anhänger und Freunde, die seinen Lebensstil bewundern. Sie schreiben ihm, suchen ihn auf, erleben Wunder bei ihm. Eine kleine Kommune von Einsiedlern entsteht dort in der Wüste. Sie leben jeder für sich und sind doch alle zusammen eine Gemeinschaft. Antonius und seine Freunde gehören mit zum Anfang christlicher Lebensgemeinschaft, wie sie in Klöstern und Gemeinschaften gelebt wird. Der Wüstenvater wird er genannt, Antonius. Väterlicher Freund ist er damals vielen. bis in allerhöchste Kreise gehen seine Briefkontakte. Es tut gut, sich auszutauschen, besonders mit Menschen, bei denen wir das Gefühl haben, sie kennen das Leben und seine Härten und sie fühlen das, was in unserem Leben gerade dran ist. Leute, die es miterlebt haben, beschreiben die Menschen, die bei Antonius in der Wüste waren. Sie kamen bedrückt zu ihm und gingen befreit zurück. Sie kamen nervös und voller Fragen und kamen heiter und gelassen zurück ins Leben. Krank und leidend kamen sie und gingen heil und gesund zurück. Antonius ist auch als zurückgezogener Wüstenmensch ein gefragter Mann, vielleicht gerade deshalb, weil er dort in der Abgeschiedenheit vielleicht manchmal viel mehr vom Leben erkennt, als Menschen sonst im Trubel des Lebens wahrnehmen können. Aber vor allem sucht Antonius eines dort in seiner Wüste: Stille. Die Grundlage für sein Werk. Für ihn besteht die Stille nicht einfach aus akustischer Erholung, Entspannung für die Nerven. In der Einsamkeit der Stille stellt er sich den Versuchungen, die über ihn einfallen. Viele Gemälde sind dazu entstanden. Sie versuchen, die Versuchungen des Antonius darzustellen. Monster und Schönheiten zerren an ihm, versuchen ihn auf gedankliche Abwege zu führen, seinen Blick auf Gottes Licht, sein Ohr, das doch in der Stille auf das hören will, was Gottes Stimme sagt, abzulenken, mit vielen Versuchungen jeder Art. Antonius, der Wüstenvater, Antonius, der Große, an ihn wird heute auch in der evangelischen Kirche gedacht. Vielleicht deshalb, weil so ein bisschen Antonius in jedem Menschen steckt. Wir erleben den Trubel um uns herum und manchmal auch in uns drin, die vielen Stimmen, Klänge, die Bilder und Infos, die auf uns einströmen. Wir fahren munter mit im Gedankenkarussell, Runde um Runde. Und dann gibt's diesen Punkt, wo wir einfach nur noch diese große Sehnsucht in uns spüren nach Ruhe, nach Abschalten und Abstand. Die Sehnsucht danach, einfach zufrieden sein zu können. Dass gerade diese Auszeit viele Angriffspunkte bietet, uns erneut aus der Ruhe zu bringen, ist eine Erfahrung, die viele schon gemacht haben. Kaum wird es still um uns, können wir nervös werden. Alle möglichen Themen innerlich aufmachen, weinen und lachen und dann damit auskommen, wie in ein großes, leeres Loch zu starren. Abstand zur Welt, Auszeit vom Trubel bedeutet oft nicht gerade das, was Menschen sich darunter zuvor vorgestellt haben. Antonius ist ein Kämpfer gewesen, der sich in diese innere Wüste vorgewagt hat, inmitten einer äußeren Wüste. Sein enthaltsamer Lebensstil war offenbar zudem durchaus gesundheitsförderlich. 105 Jahre soll Antonius alt geworden sein. Sein Name musste später allerdings für eine Krankheit herhalten. Antoniusfeuer wird die Krankheit genannt, die durch eine Pilzvergiftung hervorgerufen wird. Um die erste nachchristliche Jahrtausendwende gab es in Europa während einer Antoniusfeuerepidemie 40.000 Todesopfer. Die gefürchtete Krankheit sollte mit Prozessionen und Gebeten zu Antonius Einhalt geboten werden. Aus dieser Epidemie entstand damals der Antoniterorden zur Versorgung und Pflege der Kranken. In der Nähe unserer Kirchengemeinde in Grünberg wird heute noch an das Erbe der Antoniter erinnert. Zu den Attributen des Antonius zählt in der Kunst auch ein Schwein mit kleinem Glöckchen. Die Antoniter durften nämlich ein Schwein in den Orten ihrer Klöster frei laufen lassen, das von allen gefüttert werden konnte. Und zu Weihnachten oder dem Antoniustag, dem 17. Januar, geschlachtet wurde, damit das Fleisch den Bedürftigen gegeben werden konnte. Das Leben, das Antonius geführt hat, immer mit Blick darauf, dass das Leben endlich ist, hat viele Menschen inspiriert. Es hat sie nachdenklich gemacht zu fragen: Wie willst du dein Leben gelebt haben? Wie möchtest du gelebt haben, wenn dein Leben endet? Worauf kommt es wirklich an im Leben? Ein bisschen Antonius steckt wohl in jedem Menschen. Er hat es radikal gelebt, was im Grundsatz eine ganz große Sache am christlichen Glauben ist. Christlicher Glaube gibt nicht vor, sich von Oase zu hangeln. Er führt Menschen durch staubige, steinige Wüsten, dem verheißenen Land entgegen. Mit Sand zwischen den Zähnen und heiß gelaufenen Füßen erfinden sich Menschen neu oder besser werden neu erfunden, neu gemacht. Sie geben Gottes Geist die Möglichkeit, ganz neu und anders das eigene Herz zu berühren und zu verändern. Mit dieser Erfahrung sind solche erprobten Menschen Leute, denen sich auch andere gerne anschließen, weil sie das Leben kennen. Die Bibeltexte stammen aus der Lutherbibel der Deutschen Bibelgesellschaft. Bleibt gesund und bleibt gesegnet.